Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio an diesem Freitagnachmittag auf der Frankfurter Buchmesse in unserem Messestudio hier. Leider ist mein ursprünglicher Gast, der für diese halbe Stunde gedacht gewesen wäre, krank geworden. Umso mehr freue ich mich aber, dass sich jemand ganz überraschend bereit erklärt hat, mir gegenüber zu sitzen. Herzlich willkommen, Benedikt Viertelhaus.
Dankeschön. Hallo.
Du bist hier nicht nur zufällig, sondern du hast auch einen Verlag, nämlich den Dreiviertelhaus Verlag. Und in diesem Verlag ist zum einen ein Buch erschienen, über das wir reden möchten. Und was noch viel interessanter ist, ihr gebt auch die Zeitschrift Die kritische Ausgabe heraus. Und die aktuelle Ausgabe, die jetzt kürzlich erschienen ist, die Nummer 37, beinhaltet Werkgespräche. Was sind diese Werkgespräche?
Was sind Werkgespräche im Allgemeinen? Also Werkgespräche sind anders als die Interviews, die wir meistens lesen, eben nicht nur auf ein einziges Buch konzentriert. Mhm. Also Ziel ist es im Idealfall, das gesamte Schaffen eines Künstlers zu erfragen, zu erfahren auch gleichzeitig. Dabei eben nach Parallelen zwischen verschiedenen Büchern oder Kunstwerken zu suchen. Aber auch da tauchen dann natürlich interessante Parallelen zum Leben derjenigen Personen oft auf. Also eben sich nicht auf das Kurzlebige, auch der Kulturbetrieb ist ja oft sehr kurzlebig. Da ist jetzt jemand und hat den Buchpreis gewonnen, dann fragen alle nur nach dem Buch. Mhm. Dabei gibt es eben oft interessante Entwicklungsstadien, die man herausarbeiten kann, die sich einfach auch zeigen, wenn man die Bücher liest und hauptsächlich mhm. Bücher tatsächlich. Also ich habe eigentlich fast immer nur Interviews mit Autoren oder Autorinnen geführt, die man dann eben herausarbeiten kann, diese Parallelen und Besonderheiten. Manchmal auch Erkenntnisse, die den Autoren gar nicht selbst so sehr bewusst waren. Mhm. Also das oder Nebensächlichkeiten, die sich aber auch als durchaus entscheidend für den Werdegang herausstellen können.
Also dieses Unbewusste, das man manchmal durch Fragen herauskitzelt.
Ja, genau.
So.
Ja. Mhm. Und dieses Unbewusste kann man kaum erkennen, wenn man sich wirklich nur auf ein Buch konzentriert.
Wobei man dazu sagen muss, wie gesagt, es geht einerseits um Werkgespräche, die schon ein Jahr zuvor, 2020 mhm. glaube ich, genau. sind, die erschienen in dem Buch mit dem wunderschönen Titel, muss ich sagen, Lauf los Buch, mal sehen, was die Welt aus dir macht. Das du gemeinsam herausgegeben hast mit Angela
Gencarelli.
Gencarelli, genau, dass ich es richtig ausspreche. Darin sind tatsächlich hauptsächlich Autoren, Autorinnen vertreten, während aber die Werkgespräche, die richtig. Jetzt fortsetzend in der kritischen Ausgabe erschienen ist, auch andere Kunstsparten umfassen.
Richtig, genau. Also bei dem Heft der kritischen Ausgabe ging es uns eben auch darum, die gesamte Kultur abzubilden und das auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Was hat sich geändert? Was für Probleme haben sich ergeben für die Kunstschaffenden? Und das ist natürlich bei einem Schauspieler eine ganz andere Situation mhm. als bei einem bildenden Künstler oder bei einer Musikerin, wo eben die Veranstaltungen teilweise viel stärker im Vordergrund stehen und das Schaffen jetzt beim bildenden Künstler natürlich viel mehr Raum einnimmt als das Ausstellen von mhm. Kunst. Natürlich ist auch da der Austausch entscheidend, auch mit den potenziellen Käufern von Kunst. Aber es ist eben nicht Teil, der große Teil des Broterwerbs, während eben für Schriftsteller auch die Veranstaltung, die Lesung einen ganz großen Anteil am mhm. Gelderwerb ausmacht.
Das Stichwort Pandemie ist doch insofern spannend, weil im Vorwort zu lesen ist, dass quasi die Pandemie auch die kritische Ausgabe als Zeitung selber ja. schwer getroffen hat. Warum?
Es sind zwei Faktoren, die da zusammengekommen sind. Die kritische Ausgabe ist ein Magazin, das von Studierenden herausgegeben wurde ursprünglich und auch gegründet wurde an der Universität Bonn. Und dass da natürlich regelmäßig Umbrüche anstehen, weil die Leute eben mit dem Studium fertig werden. Viele dann tatsächlich noch ein Promotionsstudium anschließen, dadurch dann lange dabei bleiben, aber eben andere eben nur kurzzeitig dabei sind. Stand durch die Verschulung im Rahmen von Bachelor, Master eh immer die Frage im Raum, wie lange hält sich das? Aber dadurch, dass dann der Präsenzunterricht in den Universitäten ausfiel, konnte es, also diese Stabsübergabe, die regelmäßig irgendwie stattfinden muss, ist dadurch nochmal zusätzlich unterbrochen worden. Für die Frage nach der Verschulung durch Bachelor-Master-System muss man einfach sagen, dass das viel stärker auf Scheine machen.
ECTS-Punkte.
Ja, genau. Ausgelegt ist als früher, als ich eben meinen Magister gemacht habe, da war es eben auch immer Teil und Idee des Studiums, relativ breit sich umzuschauen, zu machen und die Zeit auch als Chance zu nutzen, etwas zu entwickeln. Und wir haben damals eben die kritische Ausgabe also entwickelt, beziehungsweise ich, als ich dazu kam, mit weiterentwickelt. Und diese Zeit fehlt halt durch diese Verschulung. Und wenn dann gleichzeitig eben noch der Präsenzunterricht ausfällt, Studierende sich gar nicht mehr wirklich kennenlernen können, weil sie eben nicht mehr in die Uni gehen und Zoom-Veranstaltungen ersetzen einfach nicht das Nebeneinander auf den Dozenten warten und drei Worte setzen, wechseln, um danach dann beim Rausgehen doch noch einen Kaffee trinken zu gehen und dann zu denken, ach spannend, oder hast du schon von der kritischen Ausgabe gehört, wäre das nicht was, wollen wir da mal nicht mitmachen. Sowas passiert dann halt alles nicht. Da kamen also diese zwei Dinge dann zusammen.
Man muss ja dazu sagen, das Buch selber, der Vorgänger sozusagen, ja. Lauf los, Buch, mal sehen, was die Welt aus dir macht. Diese Werkgespräche sind ja tatsächlich aus einem Seminar heraus entstanden, wie du erzählt hast, in enger Zusammenarbeit mit Studierenden während des universitären Betriebes. Wie war das zum Buch?
Also die Idee mit Angela, die mal ein Interviewprojekt zu machen, war schon alt und sie ist Dozentin in Lüneburg und dann irgendwann kam die Idee, als wir beide in Berlin uns immer mal wieder trafen, lass uns doch jetzt endlich mal was zusammen machen, wollen wir daraus nicht ein Seminar machen. Wir haben mit der kritischen Ausgabe in Bonn schon mal ein Seminar zum Zeitschriftmachen allgemein gemacht. Dann in dem Rahmen habe ich auch mein erstes größeres öffentliches Autorenwerkgespräch geführt, damals mit Norbert Gstrein. Da habe ich dann auch Blut geleckt, weil das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dann war eben die Idee, sie macht so ein bisschen stärker den theoretischen Teil, wo kommt das Interview her, auch den historischen. Und ich führe ein in die praktischen Teile, gehe also auch die Gesprächsführungsidee der Studierenden mit ihnen durch und bearbeite dann, also mache das Lektorat dann für diese Interviews, die da geführt worden sind.
Das heißt, Sie bekamen das Werkzeug sozusagen,
ja.
Aber wen Sie dann ins Werkgespräch eingeladen haben, das war dann deren Entscheidung?
Nee, da haben wir uns an eine Veranstaltungsreihe in Lüneburg dranhängen dürfen können. Jetzt ist mir gerade Literatur Nord heißt die, genau, die in den Literaturhäusern in Norddeutschland quasi mit 6 Standorten, glaube ich, weiß nicht, wie viele Standorten Orte sind, reisen und da immer Lesungen halten. Und diese 6 Autoren und Autorinnen sind dann interviewt worden. Die Studierenden konnten sich dann eben überlegen, zu wem möchte ich am liebsten von diesen 6. Und das war teilweise, das ist auch hochinteressant, weil man merkte, dass manche mit dem Autor relativ wenig anfangen konnten und bei anderen musste man schon so ein bisschen aufpassen, dass das nicht in so eine Art Lobhudelei während des Gesprächs rutschen könnte. Also das sind dann halt so die Sachen, die ich in den Vorgesprächen beobachtet habe, wo ein Student aber auch selber schon das sehr gut beschrieb, ich muss aufpassen, dass ich hier jetzt nicht zu vergötternd, so ungefähr hat das, glaube ich, ausgedrückt, dem Autor gegenüber trete, sondern es auch noch eine kritische Distanz wahren kann, um ein gutes Interview zu führen. Das ist aber wirklich dann auch ein sehr gutes Interview geworden, weil ich aber auch glaube, dass der Autor sehr dankbar war. Also da gibt es viel Stoff und
Problematisch aus meiner eigenen Erfahrung ist es auch immer, wenn man zu viel weiß über die Person gegenüber und dann natürlich auch gerne vielleicht beeindrucken möchte mit dem Wissen oder ähnliches. Das ist auch so eine Falle, in die man womöglich gerne tappt, weil man ja trotzdem, wenn man die Person ist, die interviewt ist, ist man eine Art Zwischen- oder Mediation oder Meditation, ja, eine Mediationsstelle zwischen dem, der erzählt und dem, der zuhört später oder der das dann rezipiert später. Ja. Ja, und das darf man natürlich nicht vergessen.
Aber deswegen nenne ich es auch ganz gerne Gespräch, weil wenn man Glück hat, entsteht aus dem Gespräch halt wirklich was, was nicht diesen reinen Frage-Antwort Charakter hat. Also ich erinnere mich noch an Christoph Hein vor Jahren, der dann in seinem Sessel plötzlich auf und ab hopste, weil die Frage, die sich irgendwie völlig ab von seinem Werk ergab, ihn plötzlich so interessierte, dass er meinte, oh, das muss ich mal mit meinen Juristenfreunden diskutieren, das ist spannend. Also, und dann fing er an zu erzählen, was er da eigentlich jetzt, was ihn da jetzt eigentlich wurmte. Mhm. Das sind dann halt so Momente, wo ich dann sage, das ist kein klassisches Interview mehr. Und ich glaube halt auch gerade Künstlerinnen und Künstler sind jetzt nicht die klassischen Interviewpartner, bei denen ich jetzt rauskriegen muss, wie wird die nächste Koalition sein.
Also keine Fakten, ich brauche keinen Faktencheck.
Es geht nicht um Fakten in diesem klassischen Sinne, genau. Daran hat auch keiner von beiden eigentlich ein Interesse. Also auch ein Gespräch, ein Interview soll ja auch unterhalten, gerade im Kulturbereich, und neugierig machen auf die Werke des Autors. Also nicht auf die Person zwingend, sondern eben auch auf das, was er geschrieben hat, was aus dieser Person entstanden ist. Also
die Gespräche sind ja mündlich gemacht worden, aufgezeichnet worden und transkribiert worden. Gab es da irgendeine Auflage, was die Transkription betrifft? Weil ich bin selbst Soziologin und weiß, wie viele unterschiedliche Arten der Transkription es geben kann, im Fokus darauf, was man haben möchte eigentlich. Weil oft ist das, was nicht gesagt wird, was atmosphärisch in der Pause im Raum steht beispielsweise oder im Räuspern oder im Stottern des Gegenübers zum Ausdruck kommt, ebenso wichtig.
Ja, das muss man dann eben überlegen. Also das habe ich dann meistens relativ freigelassen, beziehungsweise wenn es dann zu umgangssprachlich wird, weil es sind Texte, die man liest, da greift man dann halt ein. Ja, ganz logisch. Aber das haben die Studierenden wirklich auch von vornherein schon ziemlich gut abgeliefert. Also muss man einfach sagen, wir haben ja besprochen, in welche Richtung es gehen soll. Das war kein Problem.
Aus dem Buch, das bereits erschienen ist, 2020, gibt es jetzt die Fortsetzung der Werkgespräche in der kritischen Ausgabe. Nicht nur auf Bücher reduziert, sondern welche Kunstsparten habt ihr dann noch so abgedeckt in diesen Werkgesprächen? Wie viele sind es?
Es sind fünf.
Fünf Werkgespräche?
Ja, es ist eins dann noch kurzfristig leider weggefallen, deswegen müssten es fünf sein. Es gibt einen bildenden Künstler, der interviewt wurde, eine Komponistin und einen Schauspieler / Hörbuchsprecher und der Rest sind Autorinnen und Autoren. Auch in verschiedenen Bereichen, Lyrik, Romane, also Christoph Hein ist mal wieder dabei. Also ein buntes Gemisch.
Verstehe. Was ich natürlich besonders schön fand, weil ich ja Österreicherin bin oder Wienerin bin, es ist ein Gespräch drinnen mit Stefan Slobetzky, einem ganz bekannten Wiener Autor. Ja. Bekannt für seine Krimis, die er schreibt, wobei er selber, wie ich aus dem Gespräch erfahren habe, beispielsweise nicht gerne in der Schublade Krimi-Autor bleiben möchte. Ja. Das Interview hat Fabian Bär geführt und was ich auch unterstreichen kann, was Slobetzky in diesem Gespräch sagt, dass er mit diesen ganzen Online-Formaten, die zwangsläufig in der Pandemie eingeführt wurden, als Ersatz für Dinge, die nicht stattfinden konnten, mit denen wird er nicht Freund. Mir geht es ähnlich. Aber die Interviews sind ja tatsächlich, wie du mir im Vorfeld verraten hast, nicht alle online geführt worden.
Nee. Ich weiß es von Martin Bredenberg, der Tobias Stutz interviewt hat, dass er zu ihm ins Atelier gefahren ist. Und wir haben auch versucht, die Interviewsituation fotografieren oder irgendwie bildlich festhalten zu lassen. Die haben sich getroffen. Das Interview, das ich mit Michael Rotschopf geführt habe, sollte ursprünglich als öffentliches Gespräch in einem Antiquariat in Berlin stattfinden. Das ist pandemiebedingt ausgefallen und wir haben uns dann überlegt, ja, wir wollen das eigentlich jetzt nicht irgendwie, wir wohnen in der gleichen Stadt, wir wohnen Straßenecke voneinander entfernt, wir wollen uns jetzt nicht irgendwie digital treffen und dann im April gesagt, wir machen das dann einfach im Park, draußen ist ja okay oder auf dem Balkon bei mir. Und haben uns dann aber, weil es so kalt war in diesem April in Berlin, entschlossen, wir machen das Interview einfach, nachdem wir uns haben testen lassen. Ich glaube, er musste dann noch zum Friseur wegen irgendeinem Dreh, musste sich eh testen lassen. Dann habe ich mich auch testen lassen und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach in unseren hohen Hallen.
Eiszeitbedingt.
Genau, von Angesicht zu Angesicht gemacht. Und das hat sich natürlich für das Interview und für die Dynamik auch als sehr positiv erwiesen. Das Interview mit Christoph Hein ist per Mail zwischen USA und Deutschland entstanden. Und man merkt ich glaube, diese Stellen habe ich dann tatsächlich, weil sie völlig unergiebig waren, vorgeschlagen, nochmal zu kürzen, dass eine Interviewantwort doch mit einem Ja oder Nein auf eine recht lange Frage wenig ergeben. Und das passiert halt, wenn man sich nicht irgendwie sieht. Da kann man beiden keinen Vorwurf draus machen, aber da ist dann, weil du auch die Frage nach dem Redigieren gestellt hast, doch auch die Frage nach der Ergiebigkeit entscheidender gewesen.
Das heißt, man spürt in den Gesprächen tatsächlich ein bisschen, nicht nur wenn man es weiß, sondern auch so die unterschiedlichen Formen, wie man in Kontakt getreten ist mit dem Gegenüber?
Ich glaube schon, ja. Also es lässt sich, also gerade an der Stelle lässt es sich nicht vermeiden. Und je lebendiger ein Gespräch ist, glaube ich, desto mehr spricht es dafür. Oder dass die Leute sich schon kannten. Das macht es auch sehr viel einfacher.
Verstehe.
Es gibt ein Gespräch, das ist von einer Dozentin und Studierenden gemeinsam per Skype oder Zoom oder irgend so ein Programm gemacht worden. Da gibt es auch ein Bild von allen Vieren dann im Heft. Da merkt man aber auch, dass das eine Sache war, die auch ein bisschen davon lebt, dass unterschiedliche Leute interviewen dass die sich auch schon mal irgendwie gesehen haben. Mhm. Also, dass jetzt keine großen Berührungsängste da waren. Also, das ist dann auch wieder was ein bisschen kompensiert, wenn man sich nicht wirklich von Angesicht zu Angesicht
genau.
sieht.
Mhm. Du hast es schon ganz kurz angesprochen, pandemiebedingt ist unser aller Radius empfindlich eingeschränkt worden. Es ist ganz viel an Öffentlichkeit weggefallen, der Bewegungsraum wurde viel, viel kleiner, wir waren auf uns selbst zurückgeworfen. Zugleich ist das aber etwas, was Künstler und Künstlerinnen in ihrem Werk schaffen, in ihrem Schaffensprozess selber tatsächlich täglich erleben. Es ist nämlich mit sich allein und dem Schaffen zu sein. Also für die war das ja dann kein großer Unterschied, oder?
Das kommt eben groß drauf an. Also Christoph Hein sagt, er arbeite ja eigentlich immer unter Pandemiebedingungen, weil er ja eh nur seinen Schreibtisch hüte. Für ihn ist es sicherlich einfacher gewesen als für jemand, der halt auch auf die Bühne geht und das auch regelmäßig macht. Und man lebt auch einfach vom Austausch mit dem Publikum. Also das ist das, was immer wieder auch kommt. Also das funktioniert halt auch jetzt Lesungen, Online-Lesungen. Das geht zwar, aber man unterhält sich danach eben nicht mehr so wie früher. Ein Online-Konzert wird schon deutlich schwieriger. Und die Stimmung im Saal mitzubekommen, der nicht da ist.
Also, im Wohnzimmer.
Ja, das ist, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ich gerade selber ein Konzert mit meiner Band hatte und die Akustik war nicht gut, weil wir regenbedingt auch nach drinnen mussten, was pandemiebedingt draußen sein sollte. Aber trotz der schlechten Akustik ist die Stimmung rübergekommen und das kommt natürlich auch wieder zu demjenigen auf der Bühne. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist einfach nicht dasselbe. Und wie beim Interview führen, das ist ja das Gleiche. Wenn man sich nicht sieht, die Reaktion des anderen nicht mitbekommt oder auch nur verpixelt mitbekommt oder bei diesen ganzen Zoom-Sachen sieht man sich auch selber. Ja? Also das kommt auch dazu.
Genau.
Man ist nicht wirklich im klassischen Sinne frei. Man beobachtet sich beim
dieses Interviewen. Schizophrene, genau.
Das sind einfach Sachen, die dazukommen.
Das ist wahr.
Und all solche Sachen verändern halt auch die Kunst.
Also die Spiegelung, die ich so ganz ein bisschen habe in dieser Plexiglaswand, die hier im Messestudio zwischen uns ist, die reicht tatsächlich nicht aus, um jetzt dieses schizophrene Verhalten an den Tag zu legen. Ich sehe jetzt tatsächlich nur dich.
Man kann sich entsprechend konzentrieren. Ja.
Genau, zum Beispiel. Du hast ja ein Interview mit dem Schauspieler, er hat auch in Wien im Burgtheater gespielt, mit dem Schauspieler und Hörbuchsprecher Michael Rotschopf geführt. Und der Titel, den finde ich ganz spannend, über die Kunst hinter dem Darstellenden zu verschwinden. Was meint er da genau?
Ja, das war ganz interessant, weil mir ist so aufgefallen, dass bei vielen, vielen Dingen, die er macht, ob im Hörbuch oder im Schauspielerischen. Ich habe ihn leider auch pandemiebedingt zur Vorbereitung nie live auf der Bühne gesehen, weil das ist auch noch eine wichtige Sparte seines Schaffens, die ich deswegen kaum abbilden konnte in den Fragen. Festgestellt, dass nicht so wirklich eine Persönlichkeit oder eine persönliche Vorliebe für irgendwelche Rollen da oder wer er eigentlich selbst, also er selbst bleibt immer ungreifbar als Person. Und er meint, dass das eigentlich auch sein Ziel wäre, dass er als Person verschwindet hinter dem, was er eigentlich darstellen möchte. Also er ist jetzt die Figur XY und nicht Michael Rotschopf, der die Figur XY spielt.
Aber das finde ich wichtig. Ich finde, also das, manche finden das vielleicht weniger gut, aber ich glaube, das macht die Qualität eines guten Schauspielers, einer guten Schauspielerin aus. Weil was ich persönlich zum Beispiel nicht aushalte, ist, wenn sich irgendwann Darstellende immer selber spielen, so à la Bean John Malkovich und so ungefähr, oder?
Ja, genau. Also das ist, kann ich völlig nachvollziehen und ist, glaube ich, etwas, was ihm wichtig ist und was er auch zu großen Teilen hinbekommt. Was nicht heißt, dass sich nicht eine gewisse Linie durch alles zieht. Das wird eben auch in dem Gespräch deutlich, dass er eigentlich ein sehr politisch engagierter Mensch ist und gerade die Hörbuchauswahl doch auch immer um Vergangenheitsbewältigung geht. Auch bis hin zum NSU-Prozess, wo er die NSU-Protokolle mitliest. Ein Projekt vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich.
Zeitlich bedingt war natürlich in vielen dieser Interviews so oder so direkt oder indirekt auch die Pandemie ein Thema. Wie hat Michael Rotschopf das erlebt?
Also er hat dadurch, dass er halt Hörbücher spricht, das macht man ja oft dann einfach allein im Studio, Studio. Glaswand, so wie wir jetzt hier, aber man hat halt im Idealfall auch jemanden gegenüber sitzen, der irgendwie eine Reaktion gibt. Und teilweise ist das dann so gewesen, dass derjenige, der das aber parallel begleitet hat, gar nicht vor Ort war. Er erzählte dann eben auch, wie das ist, wenn man dann so in der Pause und diese NSU-Texte oder auch die Akten sprechen, heißt es, glaube ich, wo er Dokumente aus der NS-Zeit auch vorliest, die ihm aber eben auch persönlich nahe gehen. Und wenn du dann niemanden hast, mit dem du dann mal in der Mittagspause auf eine Brezel rausgehst.
Und ein bisschen Hygiene betreibst sozusagen.
Dann ist das natürlich noch viel, viel schwerer auszuhalten. Diese, ich glaube, das heißt auch, ich weiß nicht mehr, Protokolle oder das erzählt er dann eben auch, dass das dann doch eine ganz andere Belastung ist.
Ich glaube, das ist auch so eine Analogie zu den vergangenen 1,5 Jahren, weil viele eben mit sich alleine waren und genau das ist eben der Knackpunkt dann. Das kann natürlich vielleicht im künstlerischen Sinn manchmal sehr produktiv sein.
Sicherlich.
Oder auch nicht.
Ja, und einige erzählen auch, dass sie die Projekte, die sie immer schon machen wollten, jetzt endlich angegangen sind. Dass also versucht haben, produktiv zu nutzen. Aber insgesamt ist, glaube ich, der Tenor, es ist Zeit, dass wir wieder rausgehen können auf die Bühne, auf die Bretter, die Welt bedeuten und was darstellen.
Genau. Interessant fand ich auch in dem Vorwort, das du gemeinsam mit Marcel Diehl voranstellst, stellt ihr fest, dass in diesen Gesprächen weniger das Thema war, was alles so weggefallen ist, ausgefallen ist, nicht stattgefunden hat, also das Negative sozusagen, sondern ganz viel davon der Rede war, was stattdessen passiert ist. Ja? Also das Positive so eigentlich.
Das ist aber, auf jeden Fall. weil ich glaube, Künstler sind gewohnt, mit kritischen Situationen umzugehen. Sie müssen das irgendwie produktiv nutzen, so oder so. Es gibt ja auch mal Flops, weswegen ich quasi dann nicht gebucht werde, weil Buch ist eben misslungen in der Presse, nicht gut angekommen. Vielleicht ist es trotzdem gut, aber dann kriegt man halt keine Lesungen und so. Das muss man eh immer produktiv nutzen. Aber letztlich muss man natürlich auch ehrlich sein, über was nicht stattgefunden hat, kann ich auch kaum sprechen.
Aber man kann darüber jammern.
Aber wie lange kann man darüber jammern?
Stimmt. Aber neben dieser Feststellung gab es noch so etwas wie einen spürbaren roten Faden, der sich durch alle diese Gespräche gezogen hat?
Das ist eine gute Frage, aber das ist schon der Hauptfaden. Dieses, wir nutzen das produktiv. Da fällt mir jetzt tatsächlich nicht direkt noch was Zweites ein, weil es doch eben auch einfach wahnsinnig unterschiedliche Persönlichkeiten sind, unterschiedliche Kultursparten, die bedient werden.
Muss ja nicht sein, kann ja der oder die Leserin kann das ja selber für sich herausfinden,
ja, genau.
Im Anschluss, oder? Genau. Trotzdem zum Abschluss wäre es noch interessant, wen finden wir denn jetzt in diesen Werkgesprächen? Wer sind diese 5 Künstler und Künstlerinnen?
Wer sind diese 5 Künstlerinnen und Künstler? Also das sind
genau. Neben, wie schon erwähnt, Stefan Slubetzky, der Autor aus Wien, und Michael Rotschopf, der Schauspieler und Hörbuchsprecher. Wen werden wir also noch finden in den Werkgesprächen?
Es sind noch zu finden. Marina Frenk ist noch zu finden. Tobias Hülswit.
Marina Frenk macht was? Ist von Profession?
Schriftstellerin.
Die Schriftstellerin.
Und macht auch Hörspiele, also nicht nur Roman. Tobias Hülswit ist Schriftsteller und Lyriker. Tobias Stutz ist der Künstler, von dem wir gesprochen hatten, bildender Künstler. Thomas Meinecke, auch vielseitig unterwegs. Dann die Komponistin Maja Kubo, Slupetzky hatten wir darüber schon gesprochen, Arne Rautenberg, der auch Kinderlyrik macht, also auch ganz interessant, und Christoph Hein hatten wir auch angesprochen.
Genau, aber das sind jetzt doch mehr wie 5.
Das sind 7, ne?
Ja, genau. Ein Bonus, es ist mehr geworden, wie schön, im Gespräch sind es noch mehr geworden, das freut mich. Aber nochmal zurück zum Buch. Wie war die Resonanz auf dieses Buch eigentlich?
Das ist tatsächlich dann auch so ein bisschen das Corona-Thema, weil das zur Frühjahrsmesse erschienen ist. Und wir da relativ wenig Werbung für machen konnten. Es ist ziemlich untergegangen, leider.
Man könnte es ja als Studienliteratur aufnehmen, oder? Beim nächsten Seminar?
Auf jeden Fall. Das bietet sich auf jeden Fall an, einfach mal zu gucken, wie unterschiedlich, weil es sind auch sehr unterschiedliche Fragemethoden, die die Studierenden sich auch selbst überlegt hatten, sehr kreativ, oder auch durch ihre eigene Recherche nochmal rausgesucht hatten, dabei rausgekommen und deswegen einfach auch sehr unterschiedlich sind.
Also einerseits im Buch, jetzt in der Fortsetzung der kritischen Ausgabe, wirst du mit den Werkgesprächen noch weiterarbeiten?
Also wir überlegen tatsächlich, auch die nächste kritische Ausgabe nochmal mit Werkgesprächen zu machen.
Also auch die Nummer 38 ist dann
das, oder? Wäre dann die Nummer 38. Genau. Was sich halt anbietet, weil man das ganz gut dezentral organisieren kann, solange wir noch nicht wieder eine neue Redaktion für die Zeitschrift finden konnten oder eben organisieren konnten, da nochmal dran zu gehen, weil ich einfach dieses Format des Werkgesprächs und was man da eben mehr rausbekommt als dieses auf das,
wie das Werkbezogene,
auf das rein Stückbezogene,
genau, auf das Einzelwerkbezogene,
sehr reizvoll finde.
In diesem Sinne darf man gespannt sein, welche Werkgespräche uns dann noch begegnen werden in der kritischen Ausgabe oder vielleicht auch wieder mal in einer Buchpublikation. Herzlichen Dank, Benedikt Viertelhaus, für das Gespräch zu den Werkgesprächen in der kritischen Ausgabe, die jetzt erscheinen wird, und Lauf los Buch, mal sehen, was die Welt aus dir macht, das bei dir im Verlag, im Dreiviertelhaus Verlag erschienen ist. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.